ARD Sounds.
Also mein Entschluss wegzugehen war gefallen und deshalb habe ich also dann versucht, entsprechende Wege zu finden.
Achim ist 22 Jahre, als im Sommer 1961 die Berliner Mauer gebaut wird. Zeitgleich wird einer seiner Freunde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Nur weil er auf einem Fest laut Westmusik hört und dazu tanzt. Ein bisher diffuses Gefühl wird jetzt konkret. Die DDR sperrt ihre Bevölkerung ein und unterdrückt Menschen. Achim fühlt sich gefangen im eigenen Land. Er will abhauen. Doch ist er bereit, dafür sein Leben zu riskieren? Kann er damit leben, seine Eltern womöglich nie mehr wiederzusehen? Und soll er seiner Freundin die Fluchtpläne verraten? Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Das hier ist Folge 3, Flucht in den Westen.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Morgen.
Und hast du gut hergefunden?
Ja, ich musste ein bisschen länger auf den Bus warten. Irgend ist einer ausgefallen. Aber ich hab's ja nicht weit.
Wir haben unseren Zug heute mal zur Abwechslung bekommen.
Können wir das Ganze ein bisschen lauter machen?
Ja.
Achim ist wieder im Studio in seiner Heimatstadt Berlin. Eva und Josef in Hamburg. Die beiden kommen aus Lohne in Niedersachsen, wohnen aber während der Aufnahmen bei Freunden in Lüneburg und fahren jeden Morgen mit dem Zug nach Hamburg ins NDR-Podcast-Studio an der Roten Baumchaussee. Dort sind sie dann per Videostream mit Achim verbunden und steigen direkt wieder ins Thema ein. Der Mauerbau in Berlin.
Dann wurde ja am 13. August 1961 über Nacht die Grenze dicht gemacht. Also das war ja bestimmt schon ein Schlag, so wenn man gemerkt hat, jetzt ist man wirklich eingesperrt.
Das ist uns zu Anfang gar nicht klar gewesen. Also ich sagte ja schon, dass die meisten von uns und ich auch geglaubt haben, das ist nichts von Dauer.
Ja.
Das wird sich irgendwie wieder auflösen. Das ist jetzt mal so eine Art Schockpropaganda. So guck mal, was wir alles machen können, wenn wir wollen. Und außerdem haben wir gedacht, es geht ja technisch gar nicht, so eine Stadt wie Berlin so abzuriegeln, dass da keiner mehr durchkommt. Wie soll denn das aussehen? Wir kennen uns doch aus in Berlin. Wir wissen doch, wo dunkle Ecken sind, unübersichtliches Gelände, Hinterhöfe, Kleingärten, Waldstücke, was weiß ich. Also wir haben uns da ganz stark gefühlt und haben gesagt, wenn wir nach West-Berlin wollen, kommen wir auf jeden Fall. Und dass das dann nicht ging und dass das alles viel ernster war, ja, das hat eine Weile gedauert, bis das bei uns so dann durchgedrungen war. Eigentlich erst, als unser Urlaub zu Ende war und wir dann Ende August, Anfang September wieder nach Hause gekommen sind. Da stand ja dann die Mauer schon fast 3 Wochen. Und da war schon vieles gelaufen, was wir uns gar nicht vorstellen konnten, aber alles dicht.
Viele Menschen sind im letzten Moment in den Westen geflohen. Manche Fluchten waren spektakulär, etwa die eines 19-jährigen DDR-Soldaten.
Also der Konrad Schumann war ein Grenzsoldat, der an der Bernauer Straße stand. Da gab es noch keine Mauer, da wo er stand, da waren nur Stacheldrahtrollen ausgerollt. Und er gab durch Zeichen der Westberliner Polizei zu verstehen, dass er rüberspringen möchte. Daraufhin ist die Westberliner Polizei mit einem Mannschaftswagen rückwärts an den Stacheldraht rangefahren. Und dann hat er Anlauf genommen und ist über den Stacheldraht gesprungen. Der Stacheldraht, der war ja vielleicht so 80 Zentimeter hoch, also das war nicht so schlimm. Hat sein Gewehr dabei weggeschmissen im Sprung, ist auf der anderen Seite gelandet und ist in den Polizeiwagen gehechtet. Das war also so ein Mannschaftswagen, der hat die Tür hinten aufgehabt, da konnte er richtig reinspringen und der ist dann sofort weggefahren.
Was für ein Gefühl hatten Sie, als Sie über den Stacheldraht gesprungen waren?
Also ich über den Stacheldraht gesprungen bin. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, ehe ich den Entschluss richtig gefasst hatte. Habe ich unheimlich mit mir zu kämpfen gehabt. Ich habe eine Zigarette nach der anderen geraucht und es war unheimlich schwer für mich überhaupt erstmal. Unheimlich Angst hatte ich auch gehabt.
Es gibt ein ganz berühmtes Schwarz-Weiß-Foto, das zeigt, wie Schumann über den Stacheldraht springt. Heute steht ein Denkmal für diesen springenden Soldaten an der ehemaligen Grenze in Berlin. Achim erfährt diese Geschichte der Flucht von Schumann erst viel später. Er bleibt mit seinen Freunden noch fast 3 Wochen an der Ostsee. Auch weil er nicht an die Mauer als Dauerzustand glaubt. So verpasst er die Chance auf eine schnelle Flucht, wie sie Konrad Schumann gelingt.
Du meinst ja, du bist ungefähr 3 Wochen nach diesem Mauerbau wiedergekommen nach Berlin. Wie weit war die da denn wohl schon?
Da war wirklich alles dicht. Da waren schon die ersten Flüchtlinge an der Mauer erschossen worden, womit wir auch überhaupt nicht gerechnet haben. Wir haben auch gedacht, ja, was wollen die denn machen, wenn du nur über die Mauer kletterst? Dass sie dich abschießen wie einen Hasen, darauf sind wir nicht gekommen. Konnten wir uns nicht vorstellen.
Aber genau das wird passieren. Willy Brandt, der regierende Bürgermeister in West-Berlin, der später auch Bundeskanzler in der Bundesrepublik wird, ahnt das bereits 3 Tage nach dem Mauerbau und wendet sich auf einer Kundgebung in West-Berlin in einer dramatischen Rede direkt an die Grenzsoldaten der DDR.
Lasst euch nicht zu Lumpen machen. Zeigt menschliches Verhalten, wo immer es möglich ist. Und vor allem, schießt vor allem nicht auf eure eigenen Landsleute.
Und als wir dann wieder zu Hause waren, da habe ich mit meinem Freund beschlossen, wir fahren mal an die Mauer, das müssen wir uns doch mal angucken, wie das jetzt aussieht. Wir konnten uns das immer noch nicht vorstellen. Ja, und da sind wir gar nicht rangekommen. Da sind wir schon, ich weiß nicht, 200 Meter vorher von einer Polizeistreife angehalten worden. Nach dem Motto, was machen Sie hier? Wo kommen Sie her? Ausweise zeigen. Haben sie festgestellt, wir wohnen in Oberschöneweide, also am Stadtrand. Ja, was machen Sie denn hier in der Innenstadt? Wir haben gesagt, wir wollten uns mal die Grenzanlagen angucken, haben sowas noch nie gesehen. Ja, das geht überhaupt nicht, das ist verboten. Also sehen Sie zu, dass Sie wieder nach Oberschöneweide kommen und Sie haben hier in der Innenstadt nichts zu suchen. Und das war für uns ein ziemlicher Schock. Da haben wir so zueinander gesagt, was ist denn jetzt los? Jetzt darfst du noch nicht mal in deiner Heimatstadt da lang gehen, wo du sonst immer lang gegangen bist. Das war also für uns unfassbar. Und so kam dann immer so eine Kleinigkeit zur anderen, die uns das immer deutlicher machte, dass sich das alles verändert hat.
Und das hat man vorher nicht irgendwie gemerkt, dass sich sowas anbahnt?
Nee, das hat keiner gemerkt. Das ist gut vorbereitet gewesen, der ganze Coup, das muss man sagen. Also die Logistik dahinter, das war schon eine tolle Leistung, innerhalb so kürzester Zeit sowas auf die Beine zu stellen. Da musste ja einiges gemacht werden. Da mussten ja, weiß ich, die Betonteile für die Mauer mussten ja gegossen werden. Also die ist ja nicht vor Ort betoniert worden, sondern das wurde ja irgendwo hergestellt und wurde dann nach Berlin transportiert. Ist mir bis heute schleierhaft, wie die das geschafft haben, dass das unter strikter Geheimhaltung passieren konnte.
Ja.
Es mussten ja auch, weiß ich, wie viele Kilometer Stacheldraht hergeschafft werden. Das kannst du ja auch nicht alles auf einen LKW laden. Da sind ein paar hundert LKWs, die da mit Stacheldraht beladen durch die Gegend fahren müssen. Aber es ist nichts zur Bevölkerung durchgedrungen.
Und was hast du oder deine Freundesgruppe, was habt ihr damals geglaubt, warum die gebaut wurde, die Mauer?
Ja, das war uns ganz klar, dass die gebaut worden ist, um die Flüchtlinge von der Flucht abzuhalten. Das Ding wurde ja antifaschistischer Schutzwall genannt. Das heißt, die offizielle Version war, man wollte einen Angriff vom Westen her damit abwehren. Und das war so hirnrissig, das hat überhaupt kein Mensch in der DDR geglaubt. Denn einmal, dass aus diesem kleinen West-Berlin heraus, wo wenige tausend alliierte Soldaten waren, überhaupt ein Angriff gestartet werden kann, das ist eigentlich für jeden klar, dass das gar nicht geht. Und zum anderen war ja auch deutlich zu sehen, dass sich diese ganzen Abwehrmaßnahmen gen Osten richteten. Also die Panzersperren und die Signaldrähte und die Hinterlandmauer, das war ja dazu da, dass niemand von Osten her an die Mauer rankam. Das ist also so offensichtlich gewesen, dass es schon manchmal peinlich war, wenn irgendwelche Leute da erzählt haben, das ist ein antifaschistischer Schutzwall und erwartet haben, dass wir das glauben.
Und habt ihr viel als Familie über die Mauer geredet?
Ja, schon. Also schon allein, wenn wir Nachrichten im Westfernsehen gesehen haben, und das haben wir eigentlich immer, wir haben nicht die Ostnachrichten, sondern die Westnachrichten gehört, da kam ja jeden Tag immer irgendwas über die Mauer, das war immer ein Gesprächsthema.
Und auf westlicher Seite hier, direkt an dem Schild Ende des französischen Sektors, stehen nun einige Passanten. Ich sehe, sie stehen hier auch 10 Meter ab von der Mauer, haben eine Zeitung in der Hand und winken hinüber in den Ostsektor. Sicher haben sie dort Bekannte oder Verwandte?
Sind Verwandte, ja. Mit denen auch viele zusammen gewohnt haben in der Straße hier Rosenthaler, nicht wahr? Aber man kommt ja nicht zu ihnen hin.
Seit dem 13. haben sie sie nicht mehr gesprochen?
Seit dem 13., ja.
Also ich könnte mir es mir gar nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal durch Lohne irgendwie eine Mauer gezogen wird und man nicht mehr von der einen Seite auf die andere kommen kann. Also für mich wäre das ein total beengendes und beängstigendes Gefühl.
Ein Freund von mir hat mal den klassischen Satz gesagt, Jungs, jetzt haben wir alle lebenslänglich DDR. Und das traf den Nagel auf den Kopf. Aber das muss man erstmal so verinnerlichen. Da muss man erstmal drüber nachdenken, was das heißt, ne?
Eingesperrt in der DDR. Als Achim und seinen Freunden die Bedeutung dieser Situation richtig klar wird, denken sie sofort an einen Ausweg, an Flucht.
Und wie war der Moment, als ihr dann wirklich euch gesagt habt, wir machen das jetzt? Und wie war der Übergang zu, wie machen wir das jetzt?
Also über die Mauer zu klettern oder durch die Spree zu schwimmen und dabei erschossen zu werden, das haben wir von vornherein ausgeschlossen. Das machen wir nicht. Es muss andere Wege geben. Und wir haben uns zum Beispiel überlegt, uns auf so einem Binnenschiff zu verstecken. Zwischen West-Berlin und dem Bundesgebiet gab es ja Schiffsverkehr, der natürlich durch die DDR ging. Die haben ja da, was weiß ich, Kies oder Kohle oder sonst was transportiert, diese großen Kähne. Das war also eine Idee von uns. Also sind wir, zwei von uns, mein Freund und ich, da zum Mittellandkanal gefahren, haben uns auf eine Brücke gestellt, haben einen Zettel geschrieben, werdet ihr an der Grenze durchsucht? Wenn ja, bitte zweimal tuten. Oder irgend sowas haben wir geschrieben. Haben diesen Zettel in eine Kartoffel gesteckt, die wir angeschnitten haben, und haben die von oben aufs Schiff fallen lassen. Der Schiffer dachte natürlich erst, wir machen Scherze mit ihm, weil wir da irgendwas runterschmeißen. Dann haben wir ihm aber gezeigt, guck doch mal. Na, dann hat er die Kartoffel geholt, hat den Zettel gelesen. Und der Erste hat, glaube ich, 6-mal getutet oder 8-mal. Ne? Und dann haben wir das noch 2-mal vielleicht gemacht. Einer hat, soweit ich mich erinnere, gar nicht geantwortet. Der andere hat einfach durch die Hand geschrien, wir werden durchsucht. Was wir natürlich auch nicht gut fanden. Wenn das jemand gehört hätte, wären wir natürlich dran gewesen. Also das konnten wir uns abschminken. Das war wohl auch keine Lösung.
Aber dann hört Achim von einer Idee, die machbar scheint. Gefährlich, ja. Aber die Möglichkeit einer Flucht wird plötzlich real. Ein Freund hat Kontakt zu einer Studentengruppe in West-Berlin.
Und da hat er gesagt, die holt solche Leute wie dich mit ausländischen Pässen raus. Ich brauche bloß ein Passbild von dir. Ja, ich fand, das ist eine fantastische Idee, wenn sowas geht. Und habe gleich gesagt, du, ich gebe dir ein Passbild von mir auch mit, dann frage ich mal, ob er für mich nicht auch was machen kann. Und so ist es dann passiert. Er hat unsere Passbilder rüber geschmuggelt nach West-Berlin und ist dann nach, ich glaube, es hat auch 4-5 Wochen gedauert, das weiß ich nicht mehr so genau, mit einem österreichischen Pass für meinen Freund und einem Schweizer Pass für mich zurückgekommen. Und das Ganze beruhte ja auf dem Prinzip Ähnlichkeit. Das heißt, die haben die Pässe nicht gefälscht, die haben keine Bilder ausgetauscht oder sonst irgendwas gemacht, sondern die haben einfach anhand unseres Passbildes einen ausländischen Pass gesucht, dessen Inhaber uns ähnlich sah. Das war der ganze Trick. Das ist natürlich nicht so einfach gewesen. Ich habe, als ich in West-Berlin dann war, da mal eine Weile mitgemacht, hatte man einen riesigen Haufen Pässe vor sich liegen und 3 oder 4 Passbilder von Leuten, die flüchten wollten. Und dann hat man einen Pass nach dem anderen genommen, hat das Passbild angeguckt, hat die Fotos von den Fluchtwilligen angeguckt, irgendeine entfernte Ähnlichkeit zu sehen oder nicht. Es war also wie die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, ne? Aber ich hatte wirklich großes Glück. Der Passinhaber und ich, wir sahen uns sehr, sehr ähnlich.
Und wie seid ihr an die Pässe rangekommen, wenn es wirklich echte Pässe waren?
Es waren echte Pässe. Also schon kurz nach dem Mauerbau haben die Westberliner Studenten natürlich festgestellt, dass ihre ostdeutschen Kommilitonen fehlen. Dann war ihnen klar, dass die abgesperrt sind. Und da haben sie ihre ausländischen Kommilitonen gebeten, fahrt nochmal zurück in eure Heimat und sammelt im Freundes- und Verwandtenkreis so viele Pässe, wie ihr kriegen könnt, nur leihweise. Nur nach dem Motto, wir wollen damit jemanden aus der DDR rausholen. Und wenn die Flucht geglückt ist, kriegst du deinen Pass wieder, unbeschädigt, ist gar nichts passiert, kannst ihn weiterverwenden wie vorher. Und ganz offensichtlich war diese Aktion also ein großer Erfolg. Denn die haben, ich weiß nicht, ob es Tausende waren, aber jedenfalls viele, viele Hunderte von Pässen, also riesengroße Berge von Pässen gehabt. Die waren nur sortiert nach Männlein oder Weiblein. Also man musste wirklich jeden einzelnen Pass in die Hand nehmen und das Bild mit dem Foto eines Fluchtwilligen vergleichen. Aber mich hat erstaunt, dass offensichtlich wirklich alle ausländischen Studenten oder ganz viele ausländische Studenten da mitgemacht haben und zu Hause in ihrem Freundeskreis da wirklich jede Menge Pässe eingesammelt haben. Die Empörung war, glaube ich, im westlichen Europa ziemlich groß über diese Grenzschließung von heute auf morgen, wo ja Familien auseinandergerissen worden sind und so.
Und hast du dir vor der Flucht, also du dir selbst oder auch zum Beispiel deiner Schwester oder deiner Familie geschworen, die da auch mit rauszuholen und irgendwie einen Weg zu finden?
Für meine Schwester, ja. Die hat mich ja auch ganz klar gefragt, als ich meinen Eltern erzählte, dass ich weg will. Da hat sie gesagt, kannst du dann für mich auch was tun? Ich will auch weg. Das hatte ich ihr versprochen. Meine Eltern wollten nicht weg. Die haben ganz klar gesagt, wir sind zwar mit diesem Staat, mit diesem System nicht einverstanden, aber wir sind zu alt, um nochmal bei Null anzufangen. Und ich musste ja davon ausgehen, da das illegale Verlassen ein Straftatbestand war, dass ich nie mehr zurückgehen kann, ohne ein paar Jahre Gefängnis zu riskieren. Das heißt also, dass ich meine Eltern wahrscheinlich nicht wiedersehe. Das war schon hart.
Und auch seine Freundin Christa lässt Achim in der DDR zurück. Im Gegensatz zu seinen Eltern ist Christa allerdings sicher, sie will in diesem Land nicht mehr leben. Sie will auch in den Westen. Und dafür wird Achim direkt nach seiner Flucht einen gefährlichen Plan schmieden. Aber jetzt muss er es erst mal selbst schaffen.
Als du dich von Christa verabschiedet hast, hast du ja erzählt, dass du ihr nichts gesagt hast. Hast du irgendwie gemerkt, weil es hätte ja sein können, dass du sie nie wieder siehst, weil du ja nicht wieder in die DDR konntest?
Also ich habe mich gar nicht richtig von ihr verabschiedet. Ich wollte sie ja auch nicht aufmerksam machen. Sie sollte ja nichts wissen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, klar, das ist mir schon schwer gefallen, so zu tun, als ob nichts Besonderes wäre und zu sagen, ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich wusste genau, ein nächstes Mal gibt es eigentlich nicht. Das war schon so ein Moment der Traurigkeit. Aber dann, als wir uns getrennt hatten, da muss ich sagen, da habe ich dann nur noch an meine Flucht gedacht. Dass ich später mal meine Frau wird und wir unser Leben zusammen verbringen, das war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen.
Obwohl er seine Liebsten und auch alle seine Sachen zurücklassen muss, Achim ist fest entschlossen. Er wird die Flucht durchziehen und bereitet alles vor.
Der Passinhaber und ich, wir sahen uns sehr, sehr ähnlich. Der einzige Haken war, der Mann war blond und ich hatte in meiner Jugend schwarze Haare. Naja, sagte der Student, der mir den Pass gebracht hat, du musst deine Haare blond färben. War auch nicht so einfach. Hab mir irgend so ein Wasserstoffperoxid oder irgend so ein Zeug gekauft. Muss die Haare wohnen, nicht blond. Kriegt einen leichten Stich ins Rötliche, aber von blond keine Spur. Da stand ich da und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich so einen schönen Pass und ich kriege meine Haare nicht blond. Ja, dann fiel mir ein, eine Freundin von meiner Mutter ist Friseurin. Bin ich zu der hingefahren und habe gesagt, du, frag mich nicht warum, ich kann es dir nicht erzählen. Nur so viel, es ist kein Scherz. Ich will nicht zum Karneval. Du musst mich blond färben, kannst du das? Die sagt, na klar, ich bin eine Friseurin. Hat doch nicht gefragt, wozu. Die hat sich bestimmt irgendwas gedacht. Aber es lief ja alles nach dem Motto, je weniger man weiß, desto besser ist es für einen. Und dann hat sie irgendwas zusammengemixt und hat damit meine Kopfhaut behandelt, Handtuch rumgewickelt. Und als nach, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten Handtuch abgenommen wurde, war ich blond. Und als ich dann mir nochmal meinen Pass in Anführungszeichen anschaute, dachte ich, ja, das könntest wirklich du sein auf diesem Bild. Ja, dann war der Weg frei.
Und hast du dann wahrscheinlich auch Panik gehabt oder so davor, dass es dann nicht klappt, oder?
Ich glaube, das habe ich verdrängt. Also ich kann mich nicht erinnern, Panik gehabt zu haben, sondern ich war überzeugt, dass das alles gut geht. Und der Kurier hat mich auch darin bestärkt. Er hat gesagt, das ist eine ganz sichere Sache. Da haben wir schon viele hundert Leute rübergeholt auf diesem Weg und nie ist was passiert. Und bei dir wird das genauso gut gehen. Und guck mal, wie ähnlich ihr euch seht, der Passinhaber und du. Also der hat mich immer versucht zu beruhigen und mir gesagt, also da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Aber klar, im Hinterkopf wusste ich schon, dass irgendein dummer Zufall, den man jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, ausreichen würde, um die ganze Geschichte schiefgehen zu lassen. Aber ich habe nicht dran gedacht. Ich habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, alles richtig zu machen. Und wenn du alles richtig machst, dann geht es auch nicht schief.
Und wenn du jetzt sagst, dass du lernen musst, dass wie der Grenzübergang funktioniert, wie hast du das konkret angestellt?
Der Student, der mir den Pass gebracht hat, der hat mir das alles genau erklärt. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass er mir einige Sachen sogar aufskizziert hat. Also auf dem Blatt Papier. So, dann musst du da hinten rechts durch die Tür und dann steht da wieder ein Posten und dann musst du die Treppe hoch oder runter oder irgend sowas. Er hat mir das alles ganz genau beschrieben und ja, ich musste versuchen, mir das zu merken.
Die Gefahr, dass bei der ganzen Sache was schief geht, ist riesig. Dann würde Achim im Gefängnis landen, wahrscheinlich für Jahre. Aber dieser Gedanke hält ihn nicht ab.
Wie erinnerst du dich sonst an den Tag deiner Flucht?
Ich habe mehrere Stunden auf dem Weihnachtsmarkt verbracht am Alexanderplatz, um die Zeit totzuschlagen. Ich wollte oder sollte ja erst abends gehen, so irgendwann so zwischen 10 und 11, wenn die meisten Tagesbesucher wieder zurückgehen. Es gab ja wahrscheinlich wenig Besucher, also Tagesbesucher, die schon nachmittags um 5 oder 6 zurückgegangen sind. Denn viele sind zum Beispiel ins Theater gegangen in Ostberlin und wenn das Theater bis um 10 oder halb 11 ging, dann konnten die nicht vor 11 am Grenzübergang sein und da wollte ich so in dem Strom mitschwimmen. Und jetzt musste ich aber mit meinen blonden Haaren konnte ich ja nicht in Oberschöneweide, wo ich gewohnt habe, spazieren gehen. Das wäre ja dumm aufgefallen. Also habe ich gesagt, ich treibe mich auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz rum, da ist viel Betrieb, kennt mich keiner. Und außerdem ist es nicht so langweilig, wenn man so 4 oder 5 Stunden über den Weihnachtsmarkt gehen muss.
Es ist der 21. Dezember 1961. Am späten Abend macht sich Achim auf den Weg vom Alexanderplatz zum Grenzübergang Friedrichstraße. Zu Fuß dauert es etwa 10 Minuten. Achim schlendert mit anderen Tagesbesuchern mit. Genau wie die hat er kein Gepäck dabei, damit er nicht auffällt.
Dass ich nichts mitnehmen durfte, keine Geburtsurkunde, kein Zeugnis oder sowas, was auf meine wahre Herkunft hingedeutet hätte, ist ja logisch. Ich durfte nur das mitnehmen, was ich am Leib trug und sonst nichts. Ich habe sogar die Schildchen aus meiner Kleidung rausgetrennt, damit man nicht sehen konnte, dass das also Ostware war. Ein Problem blieb übrig, das konnte ich nicht lösen, das war der Dialekt. Hatte natürlich keine Ahnung, wie ein Schweizer spricht. Selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht nachmachen können. Also die einzige Chance, die ich hatte, ich sage am liebsten gar nichts oder zumindest so wenig wie möglich. Ich markiere einen etwas arroganten Schweizer Touristen, so nach dem Motto, ich bin doch aus der neutralen Schweiz, ihr könnt mir doch gar nichts. Und das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Die haben ja sowieso nicht viel an der Grenze gesprochen. Wenn ich zu so einem Kontrollposten kam, habe ich freundlich genickt und habe ihm meinen Pass hingereicht und dann war die Sache erledigt. Aber irgendwann kam ich dann doch in einen Raum, wo ich meinen Pass abgeben musste. Das wusste ich, das hatte man mir vorher ja genau erklärt. Da wurde der Pass in irgendeinem Hinterstübchen genau untersucht, ob da irgendwas dran gefälscht war. War ja aber nicht, da war ich ganz ruhig. Gefälscht war ja ich und nicht der Pass. Und dieser Grenzer, der da hinter dem Tresen stand, der langweilte sich aber ganz offensichtlich und fragte mich ganz freundlich, haben Sie sich mal unsere schöne Hauptstadt angeguckt? Und ich habe irgend sowas gegrunzt, habe also ihn gar nicht angeguckt, habe so ein ganz hochmütiges Gesicht gemacht, betont gelangweilt. Dann hat er wieder gefragt, hat es Ihnen denn in der DDR gefallen hier bei uns? Na, da habe ich sowas Undefinierbares gemacht. Dachte natürlich, Mensch, hoffentlich hört der Kerl bald auf. Denn mir war klar, wenn ich in ein richtiges Gespräch oder in ein Verhör verwickelt werde, merken die, dass ich kein Schweizer bin. Ich konnte ja den Dialekt nicht. Aber Gott sei Dank war der dann einfach beleidigt, weil ich so unhöflich zu ihm war und ihn gar nicht angeguckt habe und immer nur so gemacht habe oder sowas. Dachte der wahrscheinlich, was ist denn das für ein komischer Vogel, und hat mit mir nicht mehr geredet. Klingt alles ganz locker, aber fragt nicht, wo mein Herz hingerutscht war. Ne? Das war ziemlich tief in der Hose. Als der Pass dann zurückkam von dieser Kontrolle, hat er mir den wortlos auf den Tresen geknallt. Hat überhaupt nichts gesagt. Weder auf Wiedersehen oder Sie können gehen oder gar nichts. Ich habe genauso wortlos meinen Pass genommen und bin raus. Und dann 5 Minuten später war ich in West-Berlin.
Achims Flucht ist erfolgreich. Er schafft es nach West-Berlin. Aber er muss dafür auch einen hohen Preis zahlen.
Und hast du irgendwie dann schon gemerkt, dass du jetzt meinetwegen Christa oder deine Familie vermisst?
Zu Weihnachten, na klar, da kam dann so ein Anflug von Traurigkeit, dass ich da nun Weihnachten alleine feiern, ohne meine nächsten Familienangehörigen.
Mal angenommen, ich wäre jetzt in dieser Situation. Und dann einfach sozusagen so, ja, tschüss, wir sehen uns ja an Weihnachten wieder. Oder so. Und dann zu wissen, dass es halt nie wieder der Fall sein wird. Und auch meine ganzen Freunde und auch Leute vom Sport oder, ja, finde ich krass.
Ja, es zeigt ja, wie verzweifelt die da raus wollten.
Ja.
Wenn man so sowas auf sich nimmt und wie schlimm es auch gewesen sein muss dann.
Wir hatten versprochen, wer es schafft, nach dem Westen zu kommen, der bemüht sich drum, die anderen nachzuholen. Das war so ein richtiges Versprechen. Und wir dachten natürlich dann, dass das mit den Pässen so weitergeht. Aber nach ein paar Tagen kam dann einer von der Studentengruppe und hat gesagt, Leute, ihr könnt aufhören. Die Tour geht nicht mehr. Die ist verraten.
Achim ist im Westen. Jetzt will er seiner Schwester und Christa zur Flucht verhelfen. Doch der Passtrick funktioniert nicht mehr. Achim entwickelt eine neue, verwegene Idee. Welche? Das erzählt er uns in der nächsten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kohake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Keunecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhardt. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Ihr merkt ja, Geschichte, das ist nicht nur ein manchmal ganz schön langweiliges Schulfach. Geschichte ist auch richtig spannend, wie ein Krimi. Und deshalb heißt der Podcast von Niklas Fischer und Hannes Liebrand auch Tatort Geschichte. Da geht's sozusagen um die richtig dunkle Seite von Geschichte. In einer Folge erzählen die beiden Hosts auch was zum Thema Stasi. Genauer gesagt über Erich Mielke, den Chef der Stasi, der später als Mörder verurteilt wurde. Tatort Geschichte gibt es in ARD Sounds. Den Link findet ihr hier in den Shownotes.